wir verändern jetzt nicht das ganze Land und auch nicht die ganze Welt, aber vor Ort eben schaffen wir, glaube ich, wirklich super gute Perspektiven für viele junge Menschen. Das ist schon das, was auch unser Team hier antreibt, dass wir damit im Kleinen was Gutes schaffen können. Es gibt ja nur zum Glück immer mehr Unternehmen, die eine ähnliche Idee haben wie wir. Also Unternehmen, die einfach auch unternehmerisch handeln wollen, trotzdem mal was Gutes schaffen wollen. Und das ist unsere Vision, dass das eigentlich die Situation bei allen Unternehmen in 20 oder 30 Jahren sein muss, damit irgendwie wir in einer besseren Welt oder überhaupt noch irgendwie hier vernünftig zusammenleben.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Morgenmacher, dem Podcast für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Alltag. Die Klimakrise stellt uns alle vor völlig neue Herausforderungen. Unsere Welt verändert sich und das kann einen manchmal ganz schön überfordern. Mir ging's so, denn das Wort Nachhaltigkeit, das ist zwar in aller Munde mittlerweile, aber was heißt das denn? Was steckt denn wirklich dahinter und was kann ich ganz persönlich in meinem Alltag tun, damit wir auch morgen noch gut und glücklich in unserer Welt leben können? Das habe ich mich gefragt und habe mich auf die Suche nach Antworten begeben. Ich bin Linda Mürz, 32 Jahre alt und eigentlich TV-Redakteurin und Moderatorin. Und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die mit verschiedensten Ideen, Projekten und Unternehmen Lösungen finden für die Probleme unserer Zeit. Und sie zeigen, mit welchen manchmal ganz einfachen Veränderungen wir richtig Großes bewirken können, was nötig und was möglich ist und wie wir alle gemeinsam unsere Zukunft gestalten. Ja, und heute, da treffe ich Maximilian Schei. Das ist einer der Gründer der Firma Maibu. Maibu in Kiel baut Fahrräder und zwar aus Bambus und das ist gleich aus zwei Gründen eine gute Sache. Zum einen, weil Bambus zu einem der am schnellsten nachwachsenden Rohstoffe zählt und zum anderen, weil Maibu die Räder zusammen mit einem Sozialprojekt in Ghana herstellt. Über 40 Menschen beschäftigt die Kieler Firma schon mittlerweile dauerhaft in dem afrikanischen Land und was den Gründern dabei besonders wichtig ist, sie unterstützen die Menschen vor Ort eben nicht mit Spenden, sondern sie vermitteln Know-how und helfen so dort vor Ort eine eigene Wirtschaft aufzubauen. Und letztes Jahr hat Maibu darüber hinaus eine eigene Schule sogar in Ghana gebaut, die seit September über 200 Kinder besuchen und es sollen noch viele, viele mehr werden. Ja, Maximilian und ich, wir sprechen darüber, wie es kam, dass er mit gerade mal 20, gerade am Anfang seines Studiums schon sein eigenes Unternehmen gegründet hat, was ihn da antreibt, welche Unterschiede es gibt in der Mentalität zwischen Ghanaern und Deutschen und was wir uns da abschauen können, insbesondere in Sachen Freundlichkeit. Außerdem sprechen wir übers Schicksal, denn am Ende war es ein einziges Foto, das Maximilian und seinen Freund Jonas dazu gebracht hat, ihre eigene Firma zu gründen und die Welt mit Bambusfahrrädern zu verändern.
Ich hatte einen guten Kumpel aus der Schulzeit. Jonas und ich sind die Gründer von Maibu und wir haben 2012 Maibu gegründet. Und es gab noch eben einen guten Kumpel, der heißt Niklas und der war für ein Jahr in Ghana damals und hat uns eines Abends ein Bild geschickt bei Facebook von einem Fahrrad aus Bambus, was dort in Handarbeit aus dem Bambus, der in Ghana eben wächst, von einer einheimischen Person gebaut wurde. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert, weil wir erstmal ein ganz spannendes Produkt fanden und gesehen haben, dass da ganz viel drinsteckt, was uns interessiert. Also ein internationaler Kontext, ein nachwachsender Rohstoff, die Möglichkeit, das eben mit einem sozialen Projekt zu kombinieren, aber auch ein Produkt, was wo wir uns vorstellen konnten, dass das auf dem Markt gefragt ist, dass das noch nicht etabliert ist. Und wir haben uns immer die Frage gestellt, warum ist das noch nicht etabliert? Also warum kennt das eigentlich noch kein Mensch, weil es eben so viele technische, aber auch positive Vorteile in der ganzen Wertschöpfungskette hat. Und dann haben wir einfach damals 19- und 20-jährig gesagt, wir schauen mal, wie weit wir kommen, und haben mal recherchiert, haben uns dann einen Business Angel hier bei uns in Schleswig-Holstein in Brunsbüttel gesucht, der im maritimen Sektor unterwegs ist, aber der viele Ingenieure in der Firma hat, und haben den gewinnen können, dass er uns unterstützt, primär so die erste Entwicklungsphase, aber der ist immer noch bei uns dabei. Und haben knapp 2-3 Monate Recherche gemacht, einfach geschaut, was kann Bambus, kann man das für Fahrräder nutzen. Wir haben gesehen, Bambus-Fahrräder waren nicht ganz neu, die gab es schon vor 100 Jahren, aber haben sich nie etabliert. Es gab nie ein funktionierendes Geschäftsmodell, was daraus entwickelt wurde. Und schon gar nicht eben kombiniert mit einem sozialen Projekt in Ghana. Und haben dann nach ein paar Monaten gemerkt oder gesehen, da gibt es eine Chance. Da gibt es auch eine Chance, dass es nicht funktioniert. Es war jetzt nicht klar, dass das irgendwie eine Erfolgsgeschichte wird, aber wir haben erstmal ganz viel Potenzial gesehen und haben dann ein Projekt in Ghana gefunden, das Yonzo Project, mit dem Gründer Kwame Nadanso, ein paar Jahre schon davor gegründet. Ich glaube so 2006, 2007, erstmal als ganz klassisches soziales Projekt, spendenfinanziert. Und es ging um Schulstipendien oder die Ausstattung von Schulen und um Mikrokredite für Frauen. So, das war sein erstes Projekt. Er hat damals kam aus einer armen Familie, hat auch über Stipendien dann zur Schule gehen und studieren können. Und das war die Geschichte, die uns auch damals so gefesselt hat, warum wir das, glaube ich, dann auch gemacht haben, dass wir gesehen haben, dass Kwabena aus schwierigen Verhältnissen kam, aus sehr armen Verhältnissen kam, dann aber studieren konnte und entschieden hat, zurückzugehen in sein Heimatdorf. Also er war ausgebildeter Psychologe am Ende, hat in Accra studiert und hätte auch einen gut bezahlten Job irgendwo annehmen können, aber hat gesagt, ich gehe zurück in mein Heimatdorf, das ist so 400 Kilometer ins Landesinnere von Accra aus gesehen, in der Nähe von Kumasi, das ist so die zweitgrößte Stadt in Ghana, und hat sich eben vorgenommen, dort vor allem Kindern, Jugendlichen und Frauen zu ermöglichen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und ihre Situation zu verbessern. Und das hat uns total begeistert. Und als wir dann auf ihn gestoßen sind, das war über verschiedene Umwege, haben wir beide gesehen, dass das Potenzial für alle hat. Also wir haben gesehen, dass das ein toller Partner sein kann, mit dem wir die Produktion machen können, mit dem wir auch soziale Sachen verwirklichen können. Und er hat die Chance auch gesehen, sein Projekt unabhängig zu machen von Spenden von Organisationen, die irgendwie ihn 2-3 Jahre unterstützen oder nicht mehr, sondern fair bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig auch sein Projekt spendenunabhängig zu machen. Und das war so eine Win-Win-Situation zum Beginn. Und jetzt arbeiten wir seit 7 Jahren zusammen, haben 35 Leute, die in Ghana dort fair bezahlt, sozialversichert die Rahmen bauen und eben auch viele 100 Schulstipendien finanziert und jetzt sogar eine eigene Schule gebaut, gemeinsam mit dem Projekt in Ghana.
Da kommen wir gleich noch drauf, aber wenn wir erst noch mal so einen Schritt zurückgehen, wenn ich überlege, du warst 20, 21, was hast du vorhin gesagt?
Genau.
Das ist ja schon, du hast wahrscheinlich studiert zu der Zeit, nehme ich an.
Genau, Jonas und ich haben beide hier in Kiel BWL studiert, mhm, und hatten aber eigentlich von Tag 1, als wir uns kennengelernt haben, direkt am Anfang des Studiums, immer den Wunsch, die Idee, ein eigenes Unternehmen aufzubauen und wussten auch schnell, dass das nicht irgendwie die nächste App, das war damals vielleicht noch cool, sein soll, mit der wir irgendwie schnell Geld verdienen, nach 3 Jahren die Firma wieder verkaufen. Also dieser klassische Startup-Weg, wie es viele machen, Venture Capital finanziert und dann schnell wieder verkaufen. Das wussten wir, das ist nicht unser Weg und waren dann schon immer auf der Suche nach einer Idee damals und sind mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gelaufen, haben dann eben, ja, durch Niklas, mein Kumpel, die Idee zu Maibu gehabt.
Aber wusstet ihr denn, dass ihr was machen wollt mit einem sozialen Impact und was Nachhaltiges auch?
Ja, ich glaube schon. Also das war damals schon die Idee. Also ich glaube, es war nicht ganz klar, in welche Richtung wir gehen. Es war auch nicht ganz klar, was wir mit Fahrrädern machen. Wir waren jetzt keine Fahrradfreaks zu der Zeit, aber es war klar, dass wir was machen wollen, was mehr Wert schafft, als nur Geld zu verdienen. Das war, glaube ich, total klar. Ich fand auch, dass Afrika immer ein spannender Kontinent war. Ich war als Jugendlicher jetzt nicht super oft da, aber fand das immer einen super spannenden Kontinent und habe mich auch damit beschäftigt. Und deshalb, glaube ich, kam diese Idee auf uns zu und hat einfach perfekt gepasst zu dem Zeitpunkt. Mhm. Wie gesagt, es war nie unser Ziel, den klassischen Startup-Weg zu gehen, nach 3 Jahren die Firma zu verkaufen. Und es war eben auch immer die Idee, das mit was Sinnvollem zu kombinieren.
Warum glaubst du, habt ihr da anders getickt? Weil ich kenne jetzt auch so ein paar BWL-Studenten von früher, die waren jetzt nicht dafür bekannt, dass sie unbedingt alle so wahnsinnig sozial waren.
Das ist eine gute Frage. Also bei mir zumindest kann ich sagen, war das, glaube ich, schon in der Jugend so, dass es mich interessiert hat, wie es auch anderen Menschen geht und dass man nicht primär darauf achtet, dass man nur sein eigenes Leben optimiert. Das liegt bestimmt auch am Elternhaus. Eine Mutter, die Sozialpädagogin ist und der es extrem wichtig ist, wie es auch allen Menschen in dem Umfeld geht und nicht nur sich selbst. Mein Vater ist Ökonom oder Manager, könnte man sagen, Geschäftsführer einer Firma und ich habe von beiden relativ viel mitbekommen. Für Jonas kann ich da jetzt nicht sprechen, aber bei mir war es eben so, dass das, glaube ich, schon im Elternhaus geprägt war, weil ich mich als Jugendlicher auch politisch engagiert habe und mich dafür interessiert habe, wie kann es auch anderen Menschen besser gehen. Und ich fand gerade immer die Kombination spannend, das mit dem Unternehmen zu machen. Also ich habe auch total das Unternehmergehen in mir und habe total Lust drauf, was Eigenes zu machen auch und glaube auch nicht an so spendenfinanzierte Systeme, wo das irgendwie immer davon abhängig ist, dass Leute freiwillig was abgeben, sondern es ist viel cleverer, glaube ich, und funktioniert viel besser, wenn es eben ja ein gemeinsamer Wirtschaftskreislauf ist, in den alle eingebunden sind und wo man Wertschöpfung auch in Ländern wie Ghana belässt und eben nicht nur die Rohstoffe exportiert, wie wir es in Ghana ja auch noch sehen, dass da zum Großteil der Kakao exportiert wird oder Gold exportiert wird oder was auch immer oder die Fischgründe vor Westafrika leer gefischt werden, sondern wo wir sagen, einen großen Teil der Wertschöpfung bei unserem Fahrrad liegt eben in Ghana und wir probieren eher das zu erhöhen, haben Sachen, die wir am Anfang auch in Deutschland gemacht haben, irgendwann nach Ghana gebracht, also eine gute Lackierung, eine Lackierwerkstatt vor Ort, das könnte man auch alles hier machen, vielleicht auch effizienter und schneller, aber die Idee ist eben, dass das Step by Step aufzubauen, wie gesagt, die Wertschöpfung zum Großteil da zu belassen.
Aber mit Anfang 20 nochmal sowas aufzubauen, das stelle ich mir ganz schön heftig vor, wenn man gerade noch nebenbei studiert, normalerweise macht man das hauptsächlich.
Ja.
Wie habt ihr das da gestemmt damals?
Also erstmal, glaube ich, haben das alle so gesehen. Fanden die Idee irgendwie witzig und cool, aber waren skeptisch, ob das funktionieren kann, gerade aufgrund unseres Alters. Ich weiß noch, dass wir damals zu einem Fahrradladen hier vor Ort gegangen sind und denen erzählt haben, wir brauchen eure Hilfe, weil wir brauchen jemanden, der uns diese Fahrräder aufbaut. Und unser Ziel ist, in Ghana Fahrräder herzustellen und die hier zu verkaufen. Und die haben uns damals auch nicht ernst genommen und ausgelacht.
Da müsstet ihr jetzt eigentlich nochmal hingehen.
Ja, mit denen haben wir noch Kontakt. Ach so. Mittlerweile, glaube ich, hat sich das auch sehr gedreht. Aber die ersten Jahre war es so, dass alle gesagt haben, eine witzige Idee, aber kann eigentlich nichts werden. Mhm. So, wir hatten den Vorteil, dass unser Studium hier in Kiel ein BWL-Studium war ohne Anwesenheitspflicht. Da gibt es bestimmt auch Studiengänge, wo das viel komplizierter ist, aber wir hatten viel Zeit, die wir uns nehmen konnten, dass wir eigentlich Vollzeit von Beginn an unsere Zeit dort investiert haben und in die Uni nur gegangen sind für die Klausuren. Das ging. Und das haben wir dann fünfzig geschafft. Das heißt, zeittechnisch ging das alles. Und wir haben, glaube ich, und das war wahrscheinlich auch der richtige Weg, das alles so Schritt für Schritt gesehen. Wir haben immer gesagt, oder uns war nicht klar, wie weit kann das mal gehen und wie viel Potenzial hat das. Wir haben gesehen, dass da Potenzial ist und wir haben uns gesagt, wir gehen Schritt für Schritt so weit, wie wir eben kommen. Und das war, glaube ich, auch der richtige Weg. Wenn wir da mit dem Masterplan rangegangen wären, dass nach 2 Jahren die Firma irgendwie 30 Leute in Deutschland haben soll, wäre das wahrscheinlich komplizierter gewesen oder wäre auch der Druck stärker gewesen, aber wir haben einfach ein paar Jahre gehabt, wo wir uns kein Gehalt zahlen mussten, wo wir einfach alle Zeit, Leidenschaft, Energie dort rein investiert haben und einfach geschaut haben, wie weit kommen wir. Und irgendwann haben wir gesehen, vielleicht ist 3 Jahre, 4 Jahre her so, also hat bestimmt auch 3, 4 Jahre nach der Gründung gedauert, dass wir gesehen haben, das Potenzial ist wirklich da, dass wir da als gute, solide, gut wachsende Firma auch auf dem Markt bestehen können. Und das war für uns natürlich ein toller Moment, weil wir Jahre auch hatten, wo wir sehr unsicher waren, ob das Produkt am Ende so viel Potenzial hat, dass wir daraus eine gute Firma bauen können.
Aber die Arbeitsbelastung war mit Sicherheit ziemlich hoch, oder?
Ja, wir haben ganz viel gearbeitet, das machen wir aber auch immer noch, aber das machen wir total eben intrinsisch motiviert und angetrieben, weil das einfach genau das ist, wo wir Lust drauf haben. Also ich hatte schon erzählt, wir waren ganz am Anfang keine klassischen Fahrrad-Nerds, aber wir haben sehr schnell eine große Leidenschaft für Fahrräder auch entwickelt, haben auch sehr schnell gesehen, was wir eben in Ghana auch erreichen können mit den ersten Schulstipendien, die wir da finanziert haben, mit den ersten 10 Leuten, die wir da, glaube ich, 2013 mit ausgebildet haben, und dann macht das einfach Spaß. Also dann ist das natürlich auch Arbeit und natürlich auch total anstrengend, und auch so ein Wachstum der Firma, was wir jetzt die letzten Jahre haben, ist anstrengend, aber macht uns einfach total viel Spaß. Und wenn ich in jungen Jahren war, dann...
Warst du vorher schon mal in Ghana, bevor du dieses Bild von deinem Kumpel zugeschickt bekommst?
Tatsächlich nicht, nee.
Und was war so dein erster Eindruck danach?
Klar, das ist ein Kulturschock. Ist alles anders als bei uns. Das ist, glaube ich, klar. Was wir aber relativ schnell gesehen haben, war erstens die Leidenschaft, die Kwabena, der Gründer dieses Projekts, und auch die anderen, seine ersten Mitarbeiter vor Ort hatten. So diese absolute Begeisterung dafür, da aus diesem Rohstoff Bambus, der da eben in riesigen Mengen in Ghana wächst, was zu machen. Und was wir auch gesehen haben, war eine unfassbare Freundlichkeit. Also wir sind da tatsächlich in einer Region, wo nicht viele, ich würde sagen, gar keine Europäer sind, und wo die Menschen das total spannend besonders finden, wenn wir da kommen, und das auch gut finden. So, man könnte ja auch sagen, nach, weiß nicht, hunderten Jahren Kolonialgeschichte könnten die Leute auch uns Europäer einfach per se erstmal blöd finden. Aber das war total anders, und das ist immer ganz, jetzt noch berührend zu sehen, wenn wir da hinkommen und die Kids sich super freuen, wenn wir kommen, und auch die Erwachsenen sich freuen, wenn wir da ankommen, und umso mehr schäme ich mich, wenn man dann in Deutschland oft sieht, wie mit Leuten aus Afrika, Menschen aus Afrika umgegangen wird. So, das war, glaube ich, ganz eindrücklich von Beginn an noch für jeden, der jetzt noch dorthin fährt. Diese absolute Freundlichkeit, auch Sachen, die jeder andere aus dem Fernsehen kennt, dass es dort bunt ist, dass da absolute Lebensfreude gibt. Aber mich hat vor allem diese Freundlichkeit und Offenheit der Menschen da total begeistert.
Und wie genau habt ihr dann da angefangen? Also ihr habt dann dieses Projekt dann angeknüpft und habt das einfach ausgebaut, sage ich mal?
Genau, wie gesagt, dieses Projekt war damals ganz klein, 1 Person und 2, die geholfen haben, und es war spendenfinanziert. Und wir haben dann gemeinsam mit unserem Business Angel hier in Deutschland angefangen, erstmal ein System zu entwickeln mit Rahmenlehren, mit Tools, wie man Fahrradrahmen aus Bambus bauen könnte, erstmal so in der Theorie. Also wir hatten es damals noch nicht gemacht und sind dann in, glaube ich, April 2013, so ein Dreivierteljahr nach der ersten Idee, nach Ghana geflogen, hatten über verschiedene Kontakte den Draht zu Kwabena und dem Yonzo Project gefunden und sind hingeflogen und haben uns erstmal gemeinsam beschnuppert, angeschaut, glauben wir beide Seiten, dass es funktionieren kann. Das ist ja nicht nur für uns eine ungewöhnliche, noch komplizierte, manchmal komplizierte Konstellation und Kooperation, sondern auch für unseren Partner in Ghana. Also auch der hat bestimmt Sachen, die er komisch an uns findet. Er hat im Interview mit einem britischen Magazin auch mal gesagt, wie viele Herausforderungen die Kooperation mit uns birgt. So, das ist ja, glaube ich, auch ganz klar.
Und sind dann, weil die Mentalitäten so unterschiedlich sind, oder?
Na klar, also die Mentalitäten sind total unterschiedlich. Also Sachen wie
Pünktlichkeit,
auch Produktqualität, Arbeitssicherheit, ganz viele Dinge sind da ganz unterschiedlich einfach, und wir mussten uns annähern.
Und das ist tatsächlich so. Das ist nicht kein Klischee, sondern da kam der ordentliche Deutsche und...
Das ist kein Klischee, das ist schon ein bisschen so. Also klar ist hier, wie man hier ein Geschäft führt, ist viel strukturierter als in Ghana. So. Hm. Was da aber zum Beispiel ein großer Vorteil ist, da wird, selbst wenn es auf den letzten Drücker ist, am Ende immer noch irgendeine Lösung gefunden. Am Ende klappt immer alles. Mhm. So, das, ja. Und da manchmal wird eben auch weniger Arbeit vielleicht im Vorweg in Planung investiert, aber dafür gehen Sachen auch schneller und zügiger und unkonventioneller als bei uns. So, bei diesem ersten Treffen, 2013 sind wir hingeflogen, haben mal geschaut, funktioniert das irgendwie in der Zusammenarbeit? Und wir haben auch geschaut, funktioniert das überhaupt, Fahrradrahmen zu bauen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und haben dann relativ schnell gesehen, dass das klappt. Sind dann zurückgeflogen und haben dann ein kleines Gebäude mitfinanziert in Ghana vor Ort, so, weil die sind aus einem 10 Quadratmeter großen gemieteten Raum damals gestartet. Und sind ein halbes Jahr später wieder hingeflogen und haben mitgeholfen, 10 Leute auszubilden. Haben dieses Gebäude, wie gesagt, vorher mitfinanziert und sind dann Ende 2013, Anfang 2014 auf den Markt gegangen, haben alle Produkttests in Deutschland dann noch gemacht, haben die ersten Rahmen hierher fliegen lassen, haben auf ein paar Veranstaltungen, Sack Classics in Hamburg und noch ein paar weitere im Heldenmarkt in Berlin, die Räder ausgestellt, geschaut, ob es Feedback gibt und haben ganz viel tolles Feedback von allen Seiten bekommen und haben dann Ende 2013, Anfang 2014 mit dem Verkauf gestartet.
Mhm. Und dann ist ja noch sehr viel mehr passiert.
Ja, das stimmt. Vielleicht kann ich noch einen Satz sagen zu dem, was du eben gesagt hast, mit den verschiedenen Mentalitäten. Also wir haben uns, glaube ich, mittlerweile total gut arrangiert und geeinigt und haben für uns immer so als Ziel gesetzt, für uns ist entscheidend, dass die Qualität der Produkte gut ist. Also wir verkaufen Fahrräder, die kosten ab 1.500 Euro. Wir haben E-Bikes, die kosten 4.000 oder 5.000 Euro teilweise. Und da ist einfach super entscheidend für jeden Kunden bei uns, dass die Qualität stimmt. Niemand ist bereit, für ein halb gutes Fahrrad so viel Geld auszugeben. So, das heißt, wir haben uns geeinigt, dass die Qualität stimmen muss. Da sind wir auch total strikt und da gibt es keine Diskussionen. Und auch was die, sag mal, Liefertermine angeht, muss das einigermaßen passen. Das klappt auch nicht immer und da sind die Pläne auch immer noch etwas unterschiedlich, aber das sind eigentlich die beiden Themen, die für uns wichtig sind. Und alles andere, wie es dazu kommt, also wie die Produktion in Ghana läuft und wie das Miteinander dort ist, das überlassen wir total unserem Partner vor Ort. Das ist auch weiter ein eigenständiges Projekt und das ist ein Weg, der ganz gut funktioniert. Also zu sagen, bestimmte Parameter sind einfach gesetzt und wichtig und da gibt es auch keine Verhandlungen, aber ansonsten bestimmen wir als Deutsche nicht, wie in Ghana eine Produktion strukturiert werden muss. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, warum das überhaupt gut funktionieren kann, weil wenn wir hingehen würden und sagen würden, so wollen wir das und so muss das funktionieren, das wäre, glaube ich, nicht der Weg, wie wir es wollen, das wäre, glaube ich, auch nicht der Weg, der funktionieren könnte und andersrum wäre es genauso. So, dann lassen wir uns unsere Freiheit.
Wie macht ihr das denn sprachlich?
Das funktioniert alles auf Englisch, zum
die
Glück.
Die sprechen auch alle Englisch.
Genau, nicht alle in der Produktion sprechen Englisch, aber das gibt da jetzt ein kleines Management-Team, 4, 5 Leute und Kwavna als Chef des Ganzen, die sprechen sehr gutes Englisch und da tauschen wir uns jetzt, wenn wir in Deutschland sind und die alle anderen in Ghana, dann machen wir es per WhatsApp oder per E-Mail oder per Telefon, aber vor Ort können wir uns super easy auf Englisch einfach austauschen.
War er denn auch schon mal hier?
Genau, letztes Jahr das erste Mal, davor nicht, aber letztes Jahr war er das erste Mal da, zusammen mit seinem Board Chairman, also es gibt noch einen, der eben so wie ein Aufsichtsrat so ein bisschen damit dabei ist in Ghana. Und die waren letztes Jahr das erste Mal hier und haben sich alles angeschaut.
Und wie war sein Eindruck von Deutschland?
Er fand das hier super, vor allem weil hier alles so grün, das war immer im Herbst und das war alles sehr grün und viel Natur, das gefiel ihm gut. Er mag nicht so gerne Städte und große Menschenansammlungen, glaube ich, sondern mag es lieber, wenn es ein bisschen ruhiger, beschaulicher ist. Aber das war uns auch ganz wichtig, dass nicht wir immer nur hinfahren, sondern dass es eben auch mal einen Austausch gibt, dass unsere Leute in Ghana auch mal sehen, wie sieht das hier in Deutschland aus. Also man muss sich auch mal vorstellen, alle, die bei uns in der Produktion arbeiten, das sind andere Lebensbedingungen als in Deutschland und da kann sich keiner vorstellen, wie gut ein Fahrrad für 2.000 Euro sein muss und was Leute und Menschen hier für Ansprüche haben. Mhm. Und umso wichtiger ist dieser Austausch. Also es kann nicht jeder aus der Produktion mal hier nach Deutschland kommen. Das wird schon mit Visa schwierig. Also selbst für Kwavna mussten wir kämpfen, dass der ein Visa hier bekommen hat und das ist super aufwendig. Und die deutsche Botschaft ist als die härteste bekannt in Accra, was Visa angeht. Aber trotzdem ist dieser Austausch ganz wichtig, auch dass Kwavna als Chef zumindest ab und zu mal hier ist und einfach mitnimmt, wie was für uns wichtig ist und was für Anforderungen wir eben haben von unseren Kunden. Genau, das war letztes Jahr war es erstmal da.
Aber was hat er denn? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Wie heißt der?
Kwavna.
Kwavna.
Auf Deutsch würde man sagen Kwabena.
Kwavna. Ja. Was hat der gesagt, als da plötzlich zwei 20-jährige deutsche Studenten vor ihm standen und gesagt haben, wir wollen gerne mit euch Fahrräder bauen?
Also er war relativ schnell überzeugt, dass es funktionieren kann, aber er ist grundsätzlich ein Optimist und glaubt, dass Sachen erstmal funktionieren. Deshalb macht er das überhaupt. Also auch er hätte sich ein leichteres Leben aufbauen können als das, was er da jetzt hat. Und auch eins, wo er schneller Wohlstand haben könnte als das, was er da hat. Und er ist erstmal, glaube ich, grundsätzlich sehr optimistisch. Im Nachgang frage ich mich auch, warum er uns, wie gesagt, fast noch Kindern zugetraut hat, dass es funktionieren kann. Aber ja, ich glaube, er hat relativ schnell gemerkt, dass das Substanz hat, was wir da gemacht haben, und dass das auch ernsthaft war, was wir da gemacht haben, und dass wir da auch, ja, wirklich uns der Sache verschrieben haben und alles dafür getan haben, dass das wird, auch schon damals. Ja, und dann hat er sein Glück darauf gesetzt, und das hat auch funktioniert.
Was für ein Glück, dass euer Kumpel, also auch für ihn, dieses eine Foto einfach rübergeschickt hat. Das, was für Dinge manchmal was entstehen kann.
Total. So. Und dass der Zeitpunkt auch genau der richtige war, dass wir auch auf der Suche nach einer Idee waren. Also muss man auch sagen, das war eine Idee, die hätte man oder könnte man nicht gut, glaube ich, machen, wenn man Mitte 30 ist und eine Familie hat, die man ernähren muss. Sondern wir hatten den Vorteil, dass wir Anfang 20 waren und durch BAföG und Eltern irgendwie unser Studium finanziert bekommen haben und einfach Zeit und Energie darauf legen konnten, diese Firma aufzubauen, ohne dass wir da jetzt irgendwie Gehälter oder schnelles Geld rausziehen mussten. Also da war viel Glück dabei und viel Zufall, aber vielleicht auch Fügung.
Ja, weil bei so Beispielen bin ich manchmal so ein bisschen abergläubig und denke, das kann ja kaum Zufall sein, wenn Dinge manchmal im Leben so in die Karten spielen.
Ja, ja.
Das ist schon Fortune, sagen die Engländer.
Wahrscheinlich, ja.
Und wie viele Arbeitsplätze sind da mittlerweile jetzt gegründet von euch, durch euch?
Ja, also wie gesagt, das Projekt ist eigenständig, das heißt, da ist keiner direkt bei uns angestellt. Wir sprechen immer wieder mit unserem Partner, wie die Gehaltsstruktur da aussieht, und achten darauf, dass bestimmte Sachen funktionieren, wie Arbeitssicherheit und auch, dass die Gehälter vernünftig sind, aber mischen uns da ansonsten auch nicht zu stark ein. Das war immer die Idee. Also zwei eigenständige Projekte, Maibu und das Yonzo Project in Ghana, und eine super enge Kooperation. Aber in Ghana sind mittlerweile 35, jetzt geht es so Richtung 40 feste Arbeitsplätze entstanden, alles Rahmenbauer, die da verschiedene Stärken haben. Also manche machen eher die Bambusernte, manche machen eher das Feilen, manche machen eher die Qualitätskontrolle. Der Qualitätsmanager ist ein Mitglied des ghanaischen Rennrad-Nationalteams. Der kennt sich richtig gut mit Fahrrädern aus. Und das wird jetzt immer mehr, weil super viel in unseren Rahmen eben Handarbeit ist. In einem Fahrradrahmen stecken 80 Stunden Handarbeit circa in Ghana. Wahnsinn. Das heißt, wenn wir, kann man sagen, 20 Rahmen mehr im Jahr verkaufen, ist das ein Arbeitsplatz, den wir da fest schaffen können. Wir haben da primär Männer, die da arbeiten, aber auch ein paar Frauen, die da mittlerweile in der Produktion mitarbeiten. Und die meisten sind auch in den 20ern, viele Leute, die keine super gute Schulbildung in Ghana bekommen haben, die sonst in der Regel eher als Hilfsarbeiter irgendwie in die Städte abwandern oder teilweise auch in die benachbarten Länder im Ausland, im ghanaischen Ausland gehen. Aber manche eben auch am Ende nach Europa ihren Weg probieren. Also auch Ghana ist ja mittlerweile ein Hotspot, weil es eben wenig Perspektiven gerade in diesen ländlichen Regionen gibt. Und das sind genau die Leute, die bei uns eine Arbeit finden. Und die dann auch noch mehr Potenzial haben, vielleicht noch weiter zur Schule gehen wollen oder studieren, auch einige, die verdienen sich ein paar Jahre in dem Workshop Geld. Und da gab es auch einzelne Fälle jetzt schon, wo die Leute dann an der Uni zum Beispiel noch gegangen sind. Also es gibt entweder die Option, dass man langfristig da arbeitet, aber auch wer das Potenzial hat und den Wunsch, der kann eben auch nochmal zum Beispiel studieren gehen am Ende.
Und für jedes Fahrrad unterstützt ihr ein Stipendium?
Also ganz am Anfang haben wir so gemacht, dass wir pro Fahrrad ein Schulstipendium finanziert haben. Das waren damals immer $55. Und das war so ein Sachmittelstipendium. Das heißt, Kinder aus Familien, die sich keine Schuluniform leisten konnten, keine Bücher, keine Stifte etc., den haben wir so ein Sachmittelstipendium finanziert. Aber wir haben dann immer gemerkt, dass das kompliziert wird, weil erstens werden die Kinder dann älter und wollen immer auf höhere Schulen gehen oder zur Universität, und da sind die Schulgebühren viel höher. Mhm. Und zweitens haben wir auch gesehen, und auch unser Partner Ghana hat es gesehen, dass die Schulen einfach extrem schlecht ausgestattet sind vor Ort, was Lehrer angeht. Die Lehrer sind schlecht ausgebildet, werden schlecht bezahlt, es gibt keine Schulbücher, es gibt keine Technik vor Ort. Und dann haben wir vor 3 Jahren die Idee gehabt, wir finanzieren die Stipendien weiter für die Kinder, die schon im System sind, aber alles darüber hinaus investieren wir in den Bau einer eigenen Schule, die wir als Modellschule aufbauen und die eben das vieles anders machen soll. Die keine deutsche Schule in Ghana werden soll, sondern eine ghanaische Schule in Ghana, wo wir aber hohe Qualität in der Bildung haben wollen, wo Lehrer gut ausgebildet sind, fair bezahlt sind, eine Schule, die gut ausgestattet ist, eine Schule, wo es gute Wege hin und zurück für die Kinder, also Transportmittel gibt, sei es ein Schulbus, den wir da angeschafft haben, gemeinsam mit dem Projekt, oder auch Fahrräder aus Bambus, die Kinder nutzen, um zur Schule zu fahren zum Beispiel. Und haben dann vor 3 Jahren, wie gesagt, begonnen, alle finanziellen Ressourcen, die irgendwie zur Verfügung waren, dort reinzustecken. Das machen wir über 2 Wege. Einmal über den Bau der Rahmen in Ghana eben, und die Erlöse, die in Ghana erwirtschaftet werden, fließen in den Bau und jetzt den Betrieb der Schule. Die Schule ist gerade eröffnet worden vor 3 Monaten, glaube ich, im September für 220 Kinder knapp. Wird jetzt Step by Step immer weiter ausgebaut. Und der andere Weg ist, dass wir auch in Deutschland einen Verein gegründet haben, den Maibu Ghana School e.V. heißt der, über den wir auch Spenden sammeln von Unternehmen oder auch Privatpersonen. Langfristig ist unser Traum, dass wir überhaupt nicht mehr auf Spenden angewiesen sind. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube nicht oder wir glauben alle nicht so richtig an den Weg der Spende. Aber jetzt gerade zu Beginn, um diesen Bau der Schule zu finanzieren und auch den Ausbau, ist es eben noch wichtig. Aber langfristig wollen wir, dass das ausschließlich aus dem Verkauf und Bau eben der Fahrradrahmen finanziert wird.
Wie baut man in Ghana eine Schule? Wie geht man da vor?
Also das ist gar nicht so super komplex. Also Kwavena hat ein Stück Land gekauft in einer Gemeinde, die nahe des Workshops, also der Bambusfahrradmanufaktur ist, weil er gesehen hat, dass es da eben keine vernünftige Schule gibt, schon gar keine, die kostenfreie Bildung anbietet. Hat dann einen Architekten organisiert, mit dem er ein Gebäude geplant hat, das jetzt ungefähr 3 Jahre her alles, und hat dann einfach angefangen, diese Schule zu bauen mit den ersten Erlösen, die er hatte und mit dem Geld, was wir hier gesammelt haben. Und das hat dann eigentlich bis Anfang 2019 gedauert. Dann waren wir nochmal da im Februar 2019 jetzt und haben so den Start der Schule besprochen und dann musste er noch so letzte bauliche Maßnahmen machen, aber dann ging es vor allem darum, Lehrer auszubilden, Schulleiter einzustellen, das Mobiliar zu beschaffen, Curriculum aufzustellen und da haben wir dann angefangen, auch mit Partnern im Ausland zusammenzuarbeiten. Also wir haben eine Schule hier in der Nähe von Kiel, die als Partnerschule fungiert, mit einem super guten jungen Direktor, der sich engagiert, der hilft beim Curriculum, auch bei der Auswahl des Lehrpersonals, der einfach Kwavena so ein bisschen unterstützt hat, weil er selber eine Schule hier in Deutschland führt und auch mit aufgebaut hat. Und es gibt noch ein paar Kontakte in den USA und auch in Großbritannien, wo es so ein bisschen Input einfach gab. Also wo verschiedene Akteure ja, das Projekt in Ghana unterstützt haben, einfach das Ganze jetzt an den Start zu bringen. Und am Ende ist auch viel Learning by Doing, muss man auch sagen. Das ist eigentlich wie ein neues eigenes Unternehmen aufbauen, was aber komplett eigentlich in ghanaischer Hand liegt. Also wir helfen, wie gesagt, mit Know-how hier vor Ort, mit den richtigen Partnern, die wir helfen zu finden, mit finanziellen Mitteln, aber am Ende ist das eine Schule aus Ghana in Ghana.
Und da ist jetzt der Schulbetrieb schon richtig angelaufen seit September?
Genau, ja.
Das ist erste Schule jetzt.
Vorschule und so die ersten Klassen. Die Idee ist, dass das Ganze mitwächst. Also aktuell sind da Kinder, glaube ich, im Alter zwischen 3 und 7, 8 Jahre und nach und nach soll immer wieder jedes Jahr eine Klasse hinzuwachsen.
Mhm. Wie viele Klassen gibt es da oder wie viele Kinder?
Also aktuell knapp 220 Kinder, die dort zur Schule gehen. Das sind, glaube ich, so 8 oder 9 Klassen. Und langfristig sind 35, 40 Klassen geplant. Das Gebäude ist darauf ausgelegt, aber ich würde sagen, das ist ein Prozess über die nächsten 5 oder 10 Jahre. Und wichtig ist uns auch erstmal, dass die Qualität für die Kinder stimmt, die da sind, dass die Finanzierung auch gesichert ist und dass wir dann Step by Step, wenn alles funktioniert, aus einer soliden Basis eben das Ganze ausbauen können.
Wie ist denn die Situation in Ghana? Ich weiß es bei vielen anderen afrikanischen Ländern, dass da unheimlich wenig Kinder nur zur Schule gehen können.
Ja.
Wie ist das in Ghana?
Also es ist in Ghana ähnlich. Wir haben Zahlen gefunden, dass 60% der Kinder in Ghana ungefähr zur Schule gehen, zumindest regelmäßig. Ghana ist für sag mal, schwarzafrikanische oder Verhältnisse oder ja, Afrika unterhalb der Sahara ein Land, was sehr gut dasteht im Vergleich zu vielen anderen, aber wo es natürlich trotzdem immer noch nicht so ist, dass Kinder einfach standardmäßig zur Schule gehen. Und wenn, dann gehen sie eben auf Schulen, die nicht besonders gut ausgestattet sind und sie gehen oft auch nur teilweise 8 Jahre zur Schule maximal und nur wenige Kinder gehen länger zur Schule und kriegen wirklich guten Schulunterricht.
Und das hat ja dann auch einfach einen riesigen Impact auf das, wie die ihr Leben hinterher führen.
Das ist die Idee. Also unsere Idee ist nicht nur irgendwie einigen wenigen Menschen in Ghana zu helfen und ist aber auch die Idee nie, in Ghana mit einem klassischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, wo ein Unternehmer am Ende irgendwie die ganze Wertschöpfung abgreift. Wir haben auch mit anderen Partnern oder potenziellen Partnern in Ghana damals gesprochen, aber haben uns an genau die Idee, dass eigentlich die Erlöse in Ghana in die Gesellschaft fließen sollen. Und das Schöne war, dass Kwavena das gleiche Ideal hatte. Also der hätte das ja auch einfach nur für sich aufbauen können, aber hatte genau auch die Idee, dass er eben Menschen vor Ort helfen sollte und ist ein Idealist und hat Vision. Und wir verändern jetzt nicht das ganze Land und auch nicht die ganze Welt, aber vor Ort eben schaffen wir, glaube ich, wirklich super gute Perspektiven für viele junge Menschen. Es gab viele Frauen, die haben Mikrokredite bekommen, um sich kleine Handels- oder Ladengeschäfte aufzubauen. Wir haben auch in den letzten Jahren, wie gesagt, mehrere 100 Schulstipendien finanziert und hören da immer wieder tolle Geschichten, was aus den Kindern dann geworden ist, die dann irgendwie Lehrer oder Krankenschwestern oder was auch immer geworden sind. Und das ist schon das, was auch unser Team hier, du hast es ja einen Teil des Teams auch heute schon kennengelernt, aber was auch hier alle antreibt, dass wir damit im Kleinen was Gutes schaffen können. Und vielleicht auch nochmal als Vorbild auch für andere Unternehmen, größere Unternehmen auch herhalten können. Also es gibt ja nur zum Glück immer mehr Unternehmen, die eine ähnliche Idee haben wie wir. Also gibt ja NGOs oder gibt auch Projekte, aber gibt eben auch Unternehmen, die einfach auch unternehmerisch handeln wollen, trotzdem mal was Gutes schaffen wollen. Und das ist unsere Vision, dass das eigentlich die Situation bei allen Unternehmen in 20 oder 30 Jahren sein muss, damit irgendwie wir in einer besseren Welt oder überhaupt noch irgendwie hier vernünftig zusammenleben.
Ja, ich habe vor 3 Wochen, oder wann war das, habe ich den Gründer von Lücker getroffen. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst, was Felix Leonhard, genau.
Also nicht persönlich, aber ich kenne die Firma, ja.
Genau, und den habe ich auch gefragt, weil am Ende war es dann auch gar nicht so viel, sage ich mal, was da von jedem Produkt abgeht, womit die auch Schulmahlzeiten unterstützen. Und ich habe ihn gefragt, warum macht das eigentlich nicht jedes Unternehmen? Ja. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass es jedes Unternehmen sofort in den Ruin treiben würde oder dass es nicht wirtschaftlich handeln könnte.
Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende ist es Druck der Konsumenten. Also wir als Verbraucher müssen entscheiden, was für Produkte wir kaufen. Ich glaube, die meisten Unternehmen funktionieren halt auch nach einer rein kapitalistischen Logik, dass sie gucken, wie können sie Profite maximieren. Wenn aber jeder Konsument drauf schauen würde, dass Unternehmen sich engagieren, oder das probieren wir eigentlich als Kernwert des Unternehmens oder im Kern des Produktes des Unternehmens eigentlich was Gutes schaffen, dann, wenn Konsumenten das verlangen würden, dann würden sich auch Unternehmen wandeln, solange Konsumenten der Preis das Entscheidende ist oder irgendwas anderes, wird das eben nicht funktionieren. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Entscheidende ist, dass, also ich finde den Ansatz gut, zu sagen, für jedes Produkt gebe ich irgendwie was. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass in der Wertschöpfung des Produktes einfach alles sauber läuft und fair läuft, also ökologisch vernünftig läuft, aber auch man kann es als Fair Trade bezeichnen, aber als faires Miteinander einfach läuft. Mhm. Weil das, glaube ich, das Entscheidende ist.
Ja, das glaube ich auch. Und vor allem, ich glaube auch da vor Ort in Afrika, wahrscheinlich ist da der Schlüssel, dass man den Menschen das nicht überstülpt, sondern dass man die ganze Community da mitnimmt, so wie ihr das macht.
Genau, oder? Wir führen da super viele Gespräche und hören auch immer wieder, wie klassische Entwicklungshilfe eben auch super oft ins Leere läuft, weil es eben am Bedarf der Menschen vorbeiläuft oder sie sich nicht mitgenommen fühlen und dann irgendwie Projekte finanziert werden, aufgebaut werden und irgendwann dann wieder in sich zusammenfallen. Und ja, so ein bisschen habe ich es ja jetzt die letzten Minuten schon erzählt. Unsere Idealvorstellung war nie, dass wir als deutsche Firma da hingehen und unsere Produktion aufbauen, unser Projekt und unsere Schule, sondern dass wir sagen, ja, mit einem ganz eng verzahnten Miteinander, aber auch einem unabhängigen Miteinander eben, probieren wir gemeinsam was Tolles aufzubauen. Und das muss der Weg, glaube ich, für viel mehr Unternehmen der Zukunft sein.
Ja, oft hört man ja auch, dann ist zwar Geld hingeflossen, aber kein Know-how, und dann ist es auch schnell wieder versiegt.
Ja, genau. Also es gibt ja auch ganz viele Initiativen, da werden europäische Gebrauchtfahrräder nach Ghana geschleppt. Mhm. Und das ist natürlich gut irgendwie in der kurzen Frist, um Leuten Mobilität zu geben, aber das bringt langfristig auch nicht super viel, weil dann ist das ja ein Kreislauf, der immer bestehen bleiben muss. Da müssen immer wieder Fahrräder aus Europa da hingebracht werden, da gibt es ja 1000 mehr Beispiele, und die Leute in Afrika oder in Ghana, wo auch immer, bleiben immer in der Abhängigkeit, dass so eine Lieferung kommt. Und es muss auch so sein, dass jeder die Möglichkeit hat, einfach im Idealfall am Markt selbst teilzunehmen. Also ich glaube schon auch eben daran, dass so ein Welthandel funktionieren kann und dass auch so, ja, ich bin jetzt auch kein riesengroßer Kapitalismuskritiker, das war ich früher in meiner Jugend eher, aber ich glaube auch, dass das System Vorteile hat, aber nur, wenn es entweder gesetzliche Vorgaben gibt, dass das in einem fairen, guten Miteinander funktioniert, oder eben durch den Druck von Konsumenten. Aber ich glaube schon, dass es ein gutes System an sich ist.
Wie verhalten sich denn die Konsumenten gerade? Hast du da Hoffnung, dass sich das ein bisschen umstellt? Weil man sieht ja noch, dass es wird immer mehr Kleidung verkauft. Heute gab es eine neue Studie, auch immer mehr Plastik verbraucht, immer mehr Verpackungen. Trotz dieses ganzen großen Trends Nachhaltigkeit kommt ja noch nicht so richtig was in Gang, hat man so das Gefühl.
Ja, also ich bin mir auch noch unsicher, in welche Richtung es geht. Man sieht ja nur immer mehr Leute, die dafür zumindest erstmal ein Bewusstsein entwickeln und haben. Aber ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob das wirklich am Ende in konkreten Aktionen mündet oder ob das eher so das Gefühl ist, dass alle denken, wir müssen was tun, und da sind wir uns ja auch irgendwie alle einig. Aber ob konkret alle am Ende wirklich genug tun, weiß ich nicht. Trotzdem, glaube ich, erleben wir, dass das Thema immer wichtiger wird. Also erstmal, wo kommt mein Produkt überhaupt her? Davon profitieren wir ja nur auch, dass wir das ganz offen zeigen, und das schätzen Kunden wieder mehr wert, vielleicht als vor 20 oder 30 Jahren. Also wird das fair hergestellt, wo wird es hergestellt? Es ist nicht mehr egal, ob es in irgendeiner chinesischen Werkhalle hergestellt wird, sondern die Leute wollen wissen, wo das Produkt herkommt. Sie wollen auch wissen, dass es irgendwie fair zusammen produziert wird. Sie wollen wissen, dass es irgendwie dafür ökologisch ist. Da tut sich ja schon was. Also da sehe ich schon eine Entwicklung. Die Frage ist, ob das schnell genug geht. Aber eine Entwicklung, glaube ich, grundsätzlich sehe ich schon. Obwohl, du hast sicherlich recht, man hört immer wieder von Zahlen, die dann auch irgendwie das Gegenteil belegen. Das heißt, so ganz sicher bin ich mir auch nicht, ob das wirklich am Ende in der konkreten Aktion ankommt.
Ich frage mich immer eben, also ich versuche auch weiterhin und bin auch weiterhin optimistisch, aber ich frage mich immer, ob ich so in meiner kleinen Bubble drin bin, wo sich natürlich die meisten damit beschäftigen und im großen Ganzen es dann doch wieder anders ist. Wie ist es denn bei euren Konsumenten? Hast du jetzt in den vergangenen Jahren, weil vor 7 Jahren habt ihr gegründet und dass es erst so richtig losging, dass die Menschen dafür ein Bewusstsein haben, ist jetzt seit einem Jahr, würde ich sagen. Mhm. Habt ihr da was gemerkt?
Also ich glaube, die Leute, die sich für unser Produkt interessiert haben von Beginn an, waren immer schon die Leute, die einen Schritt weiter gedacht haben. Also denen es eben wichtig war, wo kommt mein Produkt her, ist es gut hergestellt, ist es ökologisch oder nicht. Was wir merken ist, dass es immer mehr Leute gibt, die unsere Produkte kaufen, die sich für unsere Pfade interessieren, und daraus könnte ich jetzt auch schließen, dass es immer mehr Leute gibt, die sich eben für diese Themen interessieren. Und ich glaube schon, dass wir davon profitieren. Ich würde sagen, ein Produkt wie unseres hätte wahrscheinlich vor 30 Jahren gar keine Chance gehabt am Markt, weil das Bewusstsein einfach gar nicht da gewesen wäre. Und sei es nur eben von einer Minderheit der Menschen, aber es gibt wenigstens eine Minderheit an Menschen, die sich dafür interessieren.
Mhm. Und weil ich glaube schon, dass es wächst. Das ist ja auch recht teuer, ne?
Wir bauen keine günstigen Räder, das stimmt. Also ich kann kurz erklären, woher das kommt. Primär kommt es tatsächlich aus der Aufwendigkeit der Produktion, das heißt 80 Stunden Handarbeit in Ghana statt 20 Minuten in der chinesischen Werkhalle. Mhm. Also unsere Rahmen sind ungefähr 20, 25, 30 Mal teurer als ein vernünftig hergestellter Alu-Rahmen aus Asien. Dann haben wir eine sehr komplizierte Logistikkette aus Zentral-Ghana bis nach Deutschland. Da sind wir deutlich teurer als eben alles, was aus Shanghai auf der Rennstrecke eben nach Hamburg geliefert wird. Und dann machen wir auch noch eine Endmontage jedes einzelnen Rades hier bei uns in Kiel und bieten eben auch komplette Individualisierung an. Also bauen keine Fahrer da von der Stange, sondern bieten eben komplett inversiertes Fahrrad an. Kannst dir von der Schaltung über Bremsen, Sattel, Bereifung, Rahmenform, Rahmenfarbe, Rahmenart, Rahmenhöhe, alles individuell zusammenstellen. So. Und das im Ganzen plus natürlich keine unfassbar großen Mengen, sondern nächstes Jahr planen wir so knapp 1000 Fahrräder zu verkaufen. Führt dazu, dass unsere Räder teurer sind als ein Rad von der Stange, aus Alu zum Beispiel. Wenn du es aber ins Verhältnis setzt zu der Neuanschaffung eines Autos oder Ähnlichem, dann glaube ich, relativiert sich das immer. Also auch ein Fahrrad für 3000 Euro, gerade mit den geringen Nutzungskosten, die du dann hast, ist irgendwie viel günstiger als ein schlechtes Auto für 5000 Euro. Und immer mehr Menschen verstehen das. Auch da, vor 10, 20 Jahren war Fahrrad einfach nur ein Fortbewegungsmittel, was möglichst günstig sein sollte. Und heutzutage ist Menschen das wieder wichtig, ein gutes Fahrrad zu fahren und auch ein Fahrrad, mit dem sie vielleicht ein Statement setzen. Aber wir haben fast nur Alltagsfahrer, denen es wichtig ist, ein hochqualitatives, individuelles Fahrrad zu fahren, und dann ist ihnen das auch ist für sie akzeptabel, auch ein Produkt zu kaufen, was eben 2.000 oder 3.000 oder 4.000 Euro kostet, weil sie es dann eben viel nutzen.
Bist du selber, wenn du sagst, du warst anfangs kein Fahrradfreak, bist du jetzt mehr und mehr aufs Fahrrad umgestiegen oder fährst du überhaupt noch Auto?
Ich fahre auch noch Auto, und wir, habt ihr vorhin erzählt, unsere ganzen Vertriebler sind gerade unterwegs, die fahren auch mit Autos, in denen dann Fahrräder sind, zu unseren Händlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Also sie können nicht jedes einzelne Fahrrad.
Das können wir nicht komplett ersetzen. Ich würde sagen, wir sind schon eine Firma, in der sehr viel Fahrrad gefahren wird. Und also bei uns als Gründer und auch die ersten Leute, die bei uns ins Team kamen, das waren alles keine Fahrrad-Nerds am Anfang, aber wir haben uns super schnell zu Fahrradliebhabern entwickelt, weil es einfach ein tolles Produkt ist. Es macht einfach Spaß und wir nutzen es auch gerne. Und wir haben ja den Vorteil, dass wir ein Showroom haben, wo ganz viele Fahrräder rumstehen, wo wir uns jeden Tag ein neues Rad ausleihen können, mal ein Rennrad, mal ein E-Bike, und fahren auch mittlerweile total viel Fahrrad, aber fahren auch noch Auto.
Ist es dir denn schon mal hier in Kiel oder sonst wo begegnet, dass dir eines deiner Fahrräder entgegenkam?
Das passiert jetzt immer öfter. Also wir verkaufen, kann man fast sagen, in Kiel jetzt nicht mehr Fahrräder als in Stuttgart oder in Leipzig. Also wir sind da sehr, also im deutschsprachigen Raum sehr, sehr divers aufgestellt. Aber in Kiel begegnet nur schon immer mal wieder ein Fahrrad von uns, ja.
Mit was so einem Gefühl dann?
Für uns?
Ja.
Das ist natürlich das Schönste, wenn man sieht, dass Kunden unser Produkt einfach gerne fahren, viel nutzen und das einfach so im Stadtbild auftaucht. Also das war ja immer unser Ziel. Wir machen das ja für unser Projekt in Ghana, aber auch sonst, damit wir sehen, dass das hier einen Impact hat in Deutschland und Leute einfach gerne Fahrrad fahren. Und auch von ganz vielen Kunden hören wir, dass die wieder viel mehr Fahrrad fahren als vorher mit irgendeinem Standardrad, weil es ihnen einfach so gut gefällt, unser Rad zu fahren. Und weil sie natürlich auch eine ganz andere Identifikation mit einem Rad von uns haben, was komplett individuell für sie hergestellt ist, wo jeder Rahmen einzigartig ist, als wenn sie jetzt irgendwie bei BOC oder Lucky Bike ein Alurad von der Stange kaufen.
Mhm. Und dieses Gefühl, gut, die eigenen Produkte verkaufen sich, das ist eine Sache, aber wenn du abends einschläfst und daran denken kannst, ich habe eine Schule gebaut, das muss doch wahnsinnig sein.
Ja, auf der anderen Seite ist es auch so, dass man sich eher oder ich mir eher Gedanken mache, läuft das alles so, wie wir es wollen, was sind die nächsten Schritte, worauf müssen wir aufpassen? Also wir probieren schon ab und zu mal uns hinzusetzen und zu überlegen, was haben wir so die letzten Jahre gemacht und was hat das auch für einen Impact gehabt und für einen Einfluss und das auch zu genießen, aber am Ende ist es schon auch so, dass wir da immer noch, glaube ich, am Anfang stehen und diese Schule zu bauen, war der eine Schritt. Aber jetzt eine Schule ins Laufen zu bekommen und den Kindern auch gerecht zu werden und denen eine Bildung zu ermöglichen, die dann auch wirklich viel besser ist als das, was sie sonst bekämen, das ist erstmal eine Verantwortung, der wir erstmal, glaube ich, gerecht werden müssen. Und in 5 Jahren können wir uns vielleicht hinsetzen und sagen, das läuft alles und funktioniert und gucken uns dann die Erfolge an. Aber aktuell habe ich das Gefühl, sind wir noch mittendrin in dieser Phase, wo wir alles erstmal aufbauen und wo es erstmal ja, noch größer werden muss und sich alles finden muss.
Mhm. Da fällt mir gerade dieses Beispiel wieder ein. Der Felix meinte, er hat keine Angst vorm Scheitern, weil er weiß, auch wenn das hier alles in die Binsen geht, ich habe ja schon was Gutes gemacht. Hast du das ähnlich so ein Gefühl?
Ich glaube nicht, das will ich nicht sagen, nee. Also wir machen das schon, damit das alles lange Bestand hat. Und wir wollen das schon, wir sehen das nicht als kurzes Projekt, sondern sehen das als Marathon und wollen das alle, glaube ich, auch als Team. Und wir sind ja nur mittlerweile hier allein in Deutschland 30 Leute, die das alles überzeugend machen, möglichst lange machen. Und ich glaube schon, dass das auch nur einen wirklich nachhaltigen, guten Effekt hat, wenn wir das langfristig machen. So, klar haben wir jetzt auch schon Sachen erreicht, aber das würde ich nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es mir egal wäre, ob wir jetzt scheitern, weil wir schon was Gutes erreicht haben. Nee, das Gefühl habe ich nicht.
Er hat das so beschrieben, dieses Gefühl einfach zu wissen, es war nicht alles umsonst. Dass man bei einem normalen Unternehmen, sage ich mal, das ist dann insolvent, aber so hat wenigstens ist was Bleibendes noch da.
Ich kann das nachvollziehen, aber so ganz habe ich es nicht.
Aber es ist schade, dass du es gar nicht genießen kannst.
Ja, also in bestimmten Momenten geht das total. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen hier eine große Eröffnung gemacht, unseres neuen Headquarters hier, und haben dann auch die letzten 7 Jahre mal Revue passieren lassen. Und das war mega schön zu sehen, was wir alles erreicht haben. Aber das ist nicht unsere Alltagsarbeit. Sondern es gibt bestimmte Momente, die gönnen wir uns auch. Und dann erzählen wir uns auch, was wir Tolles schon erreicht haben oder wie schön die letzten Jahre waren. Aber im Alltag probieren wir das voranzutreiben und konstant zu halten und besser und größer zu machen, als es bisher war, weil wir dann einfach mehr Impact haben. Und dann gibt es einzelne Momente, wo wir mal genießen, was wir erreicht haben, aber ich glaube, wenn das Überhand nähme, dass wir jetzt auch nur da sitzen und denken, mega, was wir alle schon erreicht haben, ich glaube, wenn wir diese Grundeinstellung hätten, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, und dann wird es auch immer relativ klein bleiben. Und unser Ziel ist schon, dass wir gucken wollen, wie weit wir kommen können und dass wir da sehr ambitioniert sind und in 10 Jahren hoffentlich nochmal einen ganz anderen Einfluss, Impact und auch eine Größe als Firma haben als jetzt. Und ich glaube, das kann man nur haben, wenn man weiterhin auch Lust hat, dass es weitergeht und man sich nicht nur hinsetzt und in den Spiegel schaut und zufrieden ist.
Schaltest du auch mal ab? Du wirkst so getrieben und so, wenn ich mir überlege, Studium angefangen, mit 21 gegründet und auch jetzt, also dein ganzes Sprachtempo, du bist so zackig. Es sind da auch wirklich mal Momente, dass du mal in Urlaub fährst, dass du mal über nichts nachdenkst, dass du einfach mal abschaltest. Ich kann es mir gerade nicht so vorstellen.
Das haben wir tatsächlich in den letzten Jahren gelernt. Also am Anfang war das nicht so. Die ersten Jahre haben wir komplett durchgepowert und alles dafür gegeben, dass erstmal das eine gut laufende Firma wird. Und man merkt man aber schon, wenn man das nicht nur 1 oder 2 oder 3 Jahre macht, sondern wenn man das langfristig macht, dann muss man sich Pausen gönnen und dann muss man auch manchmal Entspannung und Urlaub sich gönnen. Und das kennen bestimmt viele andere, die auch ein Unternehmen gegründet haben, genauso. Das fällt erstmal schwer, weil man was macht, was man total gerne macht, was man liebt und was einem Spaß macht. Und das muss man lernen und das musste ich auch lernen. Und jetzt klappt das aber gut. Wenn man, wie gesagt, das als Marathon plant, über hoffentlich 20, 30 Jahre, Dann ist das genauso wichtig, wie Gas zu geben oder irgendwie den nächsten Kunden zu gewinnen, ist es auch, sich Auszeiten zu genehmigen.
Sonst ist es auch nicht nachhaltig.
So ist es, zumindest nicht für uns selber dann.
Was sind denn eure weiteren Pläne?
Ja, da gibt es verschiedenste. Der erste in Ghana ist natürlich, weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Also ich habe vorhin schon erzählt, mit relativ wenig mehr verkauften Fahrrädern können wir viel erreichen da. Das große Projekt ist natürlich, die Schule zu verfestigen, auszubauen. Und wie gesagt, da sind jetzt knapp über 200 Kinder. Das sollen immer mal bis zu 1000 Kinder sein, die dort zur Schule gehen. Das heißt, die nächsten Jahre wird uns das total eng begleiten. Also dass es da auch weitergeht und dass die Schule auf ein tolles und hohes Niveau kommt. In Deutschland ist es so, dass wir knapp 150 Fahrradhändler in Deutschland und auch Österreich in der Schweiz haben. Dass wir da auch einzelne Märkte drumherum mal angetestet haben schon. Also ein bisschen was in Belgien machen, ein bisschen was in Holland, ein bisschen was in Großbritannien. Also so Step by Step, so ein bisschen Internationalisierung. Das machen wir jetzt nicht in allerhöchstem Tempo, sondern so, dass wir das gesund und organisch machen. Aber auch hier haben wir, wollen wir als eigentlich oberstes Ziel Bambus so etablieren als Werkstoff, den man als ernsthafte Alternative wahrnimmt. Das war eigentlich von Beginn an die Idee, wenn man das jetzt mal als übergeordnetes Ziel definieren will. Dass es nicht mehr so ist, dass Leute sagen, oh, Bambus ist ja das ist ja witzig und das ist ja, ja nett, aber das gar nicht ernsthaft in Betracht ziehen, sondern wir wollen zeigen, dass das ökologisch ein toller Rohstoff ist, dass wir sozial was erreichen können, aber dass es eben auch technisch ein extrem guter Rohstoff ist. Und da sind wir auf einem guten Weg. Da haben wir ganz viel Marketing, ganz viel Presse, ganz viel Events gemacht, dass Leute das überhaupt erstmal kennenlernen und verstehen. Aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ziel. Und hoffentlich ist es in 10 Jahren so, dass jeder ernsthaft das als Alternative in Betracht zieht. Vielleicht sind wir bis dahin auch noch ein bisschen günstiger, was die Preise angeht, wenn wir irgendwie in der Produktion noch effizienter werden, dass wir dann auch nochmal für eine breitere Schicht an Menschen irgendwie auch ein Produkt anbieten, was sie sich auch leisten können und wollen. Aber dass jeder, der ein Fahrrad kauft, sich einmal überlegt, möchte ich jetzt ein Alurad oder ein Stahlrad oder ein Carbonrad oder wäre vielleicht auch Bambus okay für mich. So, das war vor 5 Jahren noch überhaupt nicht so. So, und was die Menge an Fahrrädern angeht, verkaufen wir nächstes Jahr so knapp 1000 Räder, ist der Plan. Und da ist, glaube ich, noch viel Potenzial. Ein paar tausend Räder kann man bestimmt verkaufen, so wie wir es jetzt machen. Und langfristig, wenn wir eben das nochmal schaffen, vielleicht auch ein bisschen günstiger zu werden, was die Modelle angeht, dann glaube ich, dass da auch noch viel mehr Potenzial ist. Dass wir nicht ein Nischenprodukt bleiben müssen, sondern dass das auch ein Produkt, vielleicht nicht für den Massenmarkt, aber schon so für den oberen Teil des Massenmarktes relevant sein kann.
Denkt ihr auch über andere Produkte nach?
Aktuell eher alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Also wir haben auch ein Sortiment an nachhaltigem Fahrradzubehör, also haben Fahrradschlösser aus Handfasern, wir haben Fahrradgriffe aus Birkenrinde, wir haben Funktionskleidung aus Bambus, ganz viele Sachen, die da spannend sind, Fahrradwandhalterung aus Holz und entwickeln auch ganz viele neue Fahrradmodelle, also auch im E-Bike-Segment vor allem sind wir sehr aktiv und entwickeln da immer wieder neue Modelle und haben jetzt tolle neue Mountainbikes fürs nächste Jahr und gute Rennräder und sind eher dabei, dass wir unsere Modellpalette optimieren und ausbauen, überlegen auch immer wieder, ob wir mal andere Produkte machen, aber haben uns vor 5 Jahren, glaube ich, ungefähr damals entschieden, dass wir als Maibu erstmal eine Firma in der Fahrradbranche sein wollen. Wir wollten uns erstmal fokussieren. Also wir wollten nicht eine Bambusfirma sein, die alles aus Bambus macht und Bambusfahrräder und Bambusuhren und Bambusbrillen anbietet. Das wäre auch eine Option gewesen. Sondern haben gesagt, wir wollen tatsächlich eine Fahrradfirma sein. Wir wollen eher viele nachhaltige Dinge in diesem Bereich machen. Und das ist, glaube ich, für die nächsten Jahre auch noch unser Fokus. Aber wir können uns schon vorstellen, dass wir mittelfristig auch nochmal links und rechts vielleicht was Neues machen oder was hinzufügen.
Wer weiß, was du noch für ein Foto zugeschickt bekommst.
Genau, wir warten immer jeden Tag, ob jemand uns was zuschickt. Vielleicht gibt es ja jemanden, der das hier hört,
genau,
der eine gute Idee hat, wenn die selber umsetzen möchte oder das mit uns zusammen machen möchte.
Genau.
Dann gerne herzlich willkommen.
Abschließend habe ich immer die gleiche Frage. Erstaunlicherweise kriege ich immer eine andere Antwort. Mhm. Das erschöpft sich nicht. Das ist nämlich, wenn jemand zu dir sagt, ich im ganzen Zuge jetzt der Nachhaltigkeit, des Trends, sage ich mal, obwohl das nie ein schönes Wort dafür ist, aber jemand, der sich jetzt gerade bewusster wird und sagt, ich möchte auch gerne mal was machen, ich habe noch gar nichts in meinem Alltag gemacht. Womit sollte man anfangen?
Also ich muss ganz klar sagen, Fahrradfahren, das ist das Entscheidende. Ich glaube schon, dass Mobilität ein Riesenschlüssel ist. Also klar, man kann auf Plastik verzichten, solche Dinge, aber ich glaube, wenn man anfängt, bei der Mobilität zu schauen, dass man ja, vielleicht nicht 10-mal mehr in Urlaub fliegt, aber vor allem in der Alltagsmobilität, sagen wir vielleicht als einfachsten Schritt, alle Touren bis 5 Kilometer einfach mit dem Fahrrad fährt, statt mit dem Auto, dann wäre das, glaube ich, ein total für uns logischer Schritt, aber auch ein Schritt, der niemandem wehtut, der gesund ist, der am Ende auch Spaß macht und der auch fürs Klima gut ist und auch für irgendwie eine lebenswerte Stadt.
Das stimmt. In Hamburg ist auch ein bisschen Nachholbedarf, aber...
Überall ist viel Nachholbedarf, ja.
Da arbeiten wir dran. Danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Ja, das war mein Gespräch mit Maximilian Schei von Maibu. Ist doch echt spannend, was wirklich so passieren kann, wenn man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich sehr, ihr sperrt die Öhrchen wieder schön auf bei der nächsten Folge von Morgenmacher. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, eine ganz schöne Zeit euch. Macht's gut. Tschüss.